Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meyers im Studio, einen schönen guten Tag wünsche ich. Das Entsetzen über den gewaltsamen Tod des 8-jährigen Jungen am Frankfurter Bahnhof ist auch am Tag nach der Tat groß. Heute Abend wird die Frankfurter Bahnhofsmission eine Andacht abhalten.
Ich glaube, trösten kann man in so einer Situation nicht, sondern die Menschen versuchen oder erzählen das, was sie gesehen haben. Da fließen viele Tränen auch. Man kann da sein und zuhören, aber es gibt ja keine Antworten auf so ein Ereignis.
So der Leiter der Bahnhofsmission Carsten Baumann. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat erste Erkenntnisse über den Täter herausgegeben. Darüber berichten wir gleich. Weiteres Thema: In Deutschland haben mittlerweile Dutzende Städte den Klimanotstand ausgerufen. Was aber bedeutet das konkret? Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident übt Kritik. Und in 4,5 Wochen ist Landtagswahl in Brandenburg und in Sachsen. Die AfD gilt als großer Favorit. Wir schauen nach Brandenburg. Die Tat erschüttert ganz Deutschland. Gestern Vormittag schubst ein Mann eine Mutter und ihren 8-jährigen Sohn am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter kann sich retten, der Junge wird vom Zug überrollt und stirbt. Eine ältere Dame wird ebenfalls Richtung Zug gestoßen, sie kann sich halten und überlebt leicht verletzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat wegen der Tat seinen Urlaub unterbrochen und wird sich, auch wegen anderer Attacken der vergangenen Wochen, mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Heute Vormittag hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ebenfalls eine Stellungnahme für die Medien abgegeben und unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat das Ganze für uns verfolgt. Herr Fittgau, der Täter wurde ja nach der Tat vor dem Bahnhof gefasst. Er wird jetzt vernommen. Was weiß man mittlerweile über ihn?
Ja, man weiß schon einiges jetzt über ihn, Frau Meyer, und man wird vielleicht in 1,5 Stunden noch mehr wissen, denn dann gibt es eine Pressekonferenz der Kantonspolizei Zürich. Das ist vielleicht überraschend, aber man weiß eben, dass der Mann im Grunde sozusagen schon sehr lange in der Schweiz lebt, und zwar im Kanton Zürich seit 2006. Und deswegen kennt ihn auch die Schweizer Polizei. Der Mann hat einen sehr guten Aufenthaltsstatus. Er kommt aus Eritrea, aber hat eine sogenannte Niederlassungsbewilligung. Das ist in der Schweiz sozusagen das Beste, was man als Ausländer bekommen kann, wenn man dort lange lebt, wenn man unbescholtener Bürger ist, keine Sozialhilfe in Anspruch genommen hat, sprachlich bestens integriert ist. Das bedeutet also, der Mann war unbescholten, auch in Deutschland, das weiß man, hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Er ist Vater von 3 Kindern, soll verheiratet sein, also ein offenbar bis jetzt unbescholtener Mensch.
Gibt es irgendwelche Vermutungen, Erkenntnisse über das Motiv der Tat?
Nein, er schweigt bisher, sagt dazu nichts. Die Staatsanwaltschaft möchte jetzt herausfinden, ob er in den nächsten Tagen, möglicherweise kommt jetzt in Untersuchungshaft, dann redet. Es gibt bisher überhaupt keine Hinweise, warum er diese schreckliche Tat begangen hat.
Weiß man etwas darüber, warum der Mann in Frankfurt war?
Auch das weiß man nicht. Man weiß nur, dass er erst einige Tage in Frankfurt war und man weiß auch nicht, wo genau. Er ist von Basel aus eingereist. Er hat ja auch mit diesem Aufenthaltsstatus in der Schweiz eine Freizügigkeit im Schengen-Raum, kann er sich bewegen, er kann Geschäfte machen. Also da gibt es bisher überhaupt keine Hinweise, dass er irgendwie illegal da war, wie es auch teilweise berichtet worden ist. Nein, man weiß es genau eigentlich nicht.
Kannte er die Opfer?
Die kannte er offenbar auch nicht, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Opfer kommen, zumindest die Mutter und der getötete Sohn, aus der Nähe von Frankfurt, aus dem Hochtaunuskreis. Über die alte Dame, die 76 Jahre alte verletzte Dame, da kann ich jetzt nicht sagen, woher sie kommt. Aber offenbar, sagt die Staatsanwaltschaft, ist das wirklich eine Zufallsbegegnung gewesen, eine Zufallstat. Eine Tat, die aber jetzt mit unter Mordverdacht steht, das muss man sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Mordes und versuchten Mordes.
Unter anderem die Bild-Zeitung hat in ihrer Ausgabe heute darüber spekuliert, ob dieser Angriff womöglich eine Art Vergeltungstat gewesen sein könnte für Schüsse auf einen Landsmann aus Eritrea in der vergangenen Woche im südhessischen Wächtersbach. Gibt es Hinweise in diese Richtung?
Nein, auch das weist die Staatsanwaltschaft klar zurück. Nadja Niessen, die zuständige Oberstaatsanwältin in Frankfurt und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft.
Also bislang gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es irgendwelche Verbindungen zu dem Vorfall in Wächtersbach gibt, bei dem vor wenigen Tagen ein eritreischer Staatsbürger schwer verletzt worden ist. Wir ermitteln allerdings in alle Richtungen und sind auch bemüht, die Ermittlungen so umfassend, wie es nur irgendwie geht, zu führen.
Aber deutlich muss man sagen, es ist auch nicht sehr naheliegend, dass jemand aus der Schweiz anreist nach Frankfurt, wenn er eine Tat in Wächtersbach sühnen will. Also das scheint mir auch relativ weit hergeholt.
Ich frage mal weiter ab. Mögliche Motive könnten ja auch Drogeneinfluss oder eine psychische Erkrankung sein. Kann das mittlerweile ausgeschlossen werden?
Die psychische Erkrankung nicht. Das sagt die Staatsanwaltschaft ganz explizit, dass man davon ausgeht, dass man zumindest das genau prüfen will, einen psychiatrischen Gutachter hinzuziehen will, weil das sagt Frau Niessen eben auch, dass diese psychische Erkrankung doch im Raum steht. Was man ausschließen kann, ist, dass es einen akuten Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss gegeben hat. Man hat wohl einen Test gemacht oder man hat sogar freiwillig diesem Test zugestimmt und das kann ausgeschlossen werden. Aber die psychische Erkrankung steht explizit im Raum.
Wie werden jetzt die Opfer betreut? Also die Mutter des getöteten Jungen, die verletzte ältere Frau und auch die vielen Augenzeugen, die die Tat mit ansehen mussten.
Ja, es gibt da natürlich psychologische Betreuung. Das waren ja auch viele Kinder auf dem Gleis und es sind gestern alleine über mehr als ein Dutzend Menschen dort zusammengebrochen. Die müssen natürlich betreut werden. Also da braucht es jetzt die nächsten Tage und Wochen sicher intensive psychologische Betreuung. Wir wissen, dass die Mutter auch wirklich unter Schock steht und da muss jetzt alles getan werden, um den Menschen zu helfen.
Wie ist heute die Situation am Frankfurter Bahnhof? Hat sich die Lage normalisiert?
Normalisiert kann man nicht sagen. Die Anspannung ist natürlich da. Es gibt an der Stelle am Gleis 7 auch Blumen und Kerzen. Das wird sicher noch eine Zeit lang dauern, bis dieser Schock etwas zurückgeht. Die Leute müssen pendeln. Der Bahnhof ist einer der wichtigsten in Deutschland. Aber betroffen und auch traurig sind sicherlich viele Menschen, wenn sie dort vorbeigehen.
Dankeschön. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau war das. Dutzende deutsche Städte haben in den vergangenen Wochen den Klimanotstand ausgerufen. Die Stadt Konstanz am Bodensee hat Anfang Mai den Anfang gemacht. Mittlerweile gibt es Klimanotstände sogar in ganzen Ländern wie Großbritannien, Irland oder Frankreich. Länder oder Städte, in denen der Klimanotstand ausgerufen worden ist, verpflichten sich, bei jeder ihrer Entscheidungen zu prüfen, wie sich diese auf das Klima auswirkt und ob es klimafreundlichere Alternativen gibt. Hört sich gut an, aber in Nordrhein-Westfalen regt sich Kritik, wie Moritz Küpper berichtet.
Mitte Juli wurde es, zu klassischen Klängen, laut und bunt über Köln. Die Kölner Lichter, ein Feuerwerk, das hunderttausende Menschen an den Rhein zieht, wenn dort von Schiffen aus Raketen abgefeuert werden, wenn sich vor der Domkulisse ein Spektakel am Himmel abspielt. Doch in diesem Jahr gab es eine besondere Debatte rund um die Kölner Lichter und deren Belastung für die Umwelt. Denn wenige Tage zuvor hatte der Kölner Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen, als erste Millionenstadt in Deutschland. Nachdem Konstanz am Bodensee am 2. Mai dieses Jahres die erste Stadt war, die zu diesem Schritt griff, folgten Dutzende weitere, gibt es nun einen, Zitat, Klimanotstand aller Orten, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung titelte. Allein in Nordrhein-Westfalen, Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, das zugleich ein großer Ballungsraum mit vielen Städten ist, sind es mehr als 20 Kommunen und Städte. Den Auftakt hier machte Tönes Forst, es folgten Herford, Münster, dann Mahl, Gladbeck und Bochum, Köln, Düsseldorf und Bonn und sorgten so für Kritik und Unverständnis bei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten.
Ich halte vor allem was davon, CO2 zu reduzieren.
Merkt Armin Laschet, CDU, im Sommerinterview von RTL West kritisch an.
Diese Deklarationen in den Städten, das kann jede Stadt für sich machen, ist in Ordnung. Wenn Köln erklärt den Klimanotstand und macht danach Feuerwerk zu Kölner Lichter. Und Düsseldorf hat auch nicht den Japan-Tag und den Frankreich-Tag oder was auch immer ausfallen lassen. Also wenn man nur deklariert und danach geht das Leben weiter wie bisher, hat das eine begrenzte Wirkung. Ich würde mehr sagen, wir müssen sorgen, intelligent CO2 zu reduzieren und keine Ratsresolutionen machen.
Der Vorwurf, der mitschwingt, alles reine Symbolpolitik, Augenwischerei. Und in der Tat, hinter dem dramatischen Begriff Klimanotstand, der juristisch umstritten ist, steckt letztlich nur eine freiwillige Selbstverpflichtung ohne rechtliche Bindung. Das weiß auch Laschet, der einst Rechtswissenschaften studierte.
Denn wenn es Notstand ist, ich meine, Notstand ist das stärkste Wort, das unsere deutsche Verfassungsgesetzgebung kennt. Es gab einen Kampf um Notstandsgesetze in einer Ausnahmesituation des Staates. Wenn man da sagt, jetzt ist Notstand, ja, dann muss man aber auch mehr tun, als nur es beschließen.
Ein Punkt, den auch Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie, einsieht. Dennoch, er interpretiert es anders, sagte dem WDR.
Dieser Notstandsbegriff ist natürlich hat eine symbolische Aufladung und zeigt, dass wir wirklich die Ziele, die wir uns gesetzt haben, bisher nicht hinreichend ernst genommen haben und dass wir hier jetzt wirklich drastisch umsteuern müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, einen adäquaten Beitrag zum Pariser Klimaschutzziel zu leisten. Insofern ist der Notstandsbegriff, also hat eine Symbolik, aber zeigt eben auch, dass der Handlungsdruck so groß geworden ist, dass wir eben nicht so weitermachen können wie bisher.
Denn vor allem die Städte sind betroffen. Hier ist es in der Regel 2 bis 3 Grad wärmer als auf dem Land. Von daher, sagt auch Lino Hammer, Geschäftsführer der Grünen Fraktion im Stadtrat von Köln, sei der Klimanotstand nicht alarmistisch.
Nein, also wenn man sich anguckt, wie verdörrt die Wiesen momentan aus in unseren Parks, wenn man merkt, was für Hitzeinseln wir hier auch in dieser Stadt inzwischen schon haben, dann bekommt das ja jede und jeder jeden Tag auch zu spüren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Köln hat. Von daher ist das alles andere als alarmistisch, sondern schärft einfach nochmal das Bewusstsein auch dafür, dass wir jetzt wirklich endlich handeln müssen.
In Köln soll beispielsweise die Stadtverwaltung bei allen künftigen Projekten und Maßnahmen vor einer politischen Entscheidung oder Umsetzung die Stabsstelle Klimaschutz im Umweltdezernat einschalten. So Hammer.
Es gibt ja schon diverse Maßnahmenprogramme, die wir haben. Klimawandelgerechte Kommune, Klimaaktiv 2022, wo dezidiert die Maßnahmen auch benannt werden. Die waren teilweise nicht mit Geld hinterlegt, teilweise nicht mit Personal hinterlegt. Und da müssen wir jetzt ansetzen und das Ganze entsprechend fortführen, fortschreiben, um da mehr Tempo reinzubringen.
Bochum beispielsweise will Mauern durch Hecken ersetzen, Dächer begrünen und den Anteil erneuerbarer Energien bis 2025 auf 70% hochschrauben. Andernorts haben Städte darauf verzichtet, den Klimanotstand auszurufen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind dies Bergkamen, Bielefeld, Remscheid oder Geilenkirchen. Auch Freiburg, traditionell Vorreiter in der Umweltpolitik, verzichtet darauf mit dem Hinweis, es wäre reine Symbolpolitik. Für Klimaforscher Fischedick geht es letztendlich um konkrete Schritte, nicht um diese Diskussion.
Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass an der Umsetzungsebene und das in den Städten auch tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden, und das brauchen wir und deswegen begrüßen wir, dass sich auch Städte jetzt noch stärker um die Klimaschutzfrage kümmern. Aber sie alleine können es nicht richten. Sie können im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich was machen, aber der nationale Rahmen muss natürlich stimmen. Insofern ist es Bewegung, die es von beiden Seiten braucht.
Am 1. September sind in Brandenburg und Sachsen Landtagswahlen und den Umfragen zufolge wird der große Wahlgewinner die AfD sein. Die neueste Umfrage für Brandenburg sieht die Rechtsaußenpartei mit 21,3% als stärkste Kraft, sowie auch schon bei der Europawahl im Mai. In Brandenburg hätte die derzeitige rot-rote Landesregierung dann ihre Mehrheit verloren. Warum aber will jeder 5. Brandenburger AfD wählen, obwohl es dem Land wirtschaftlich auf den ersten Blick gut geht und die AfD in Brandenburg als besonders radikal geht? Vanja Budde mit Erklärungsversuchen.
Ein sonniger Samstag Mitte Juli vor der Stadthalle in Cottbus, Brandenburgs zweitgrößte Stadt und Metropole der Lausitz. Hier in dieser vom Braunkohleausstieg und Strukturwandel erschütterten Region ist die Brandenburger AfD am stärksten. In Cottbus kommt sie in Umfragen auf 30% der Stimmen. Und in Cottbus und nicht in der Landeshauptstadt Potsdam starten die Rechtspopulisten mit Ostrock und blauer Zuckerwatte in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. Etwa 1000 Anhänger haben sich schon lange vor Beginn der Veranstaltung versammelt, warten auf Landeschef Andreas Kalbitz und den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke, beide Vertreter des völkischen Denkens in der AfD. Viele im Publikum sind zwischen Mitte 50 und irgendwo in den 70ern, dazwischen auch junge Leute. Eine Frau hat ihre etwa 10-jährige Tochter dabei, die in den Redepausen Volksverräter schreien wird.
Warum wir AfD wählen? Schauen Sie sich im Land um, gehen Sie mit geöffneten Augen durchs Land, dann wissen Sie das, warum wir AfD wählen. Damit Frauen auch nach 18 Uhr noch zum Beispiel die Straße betreten können.
Die Politik ist eine Frechheit, die hier gemacht wird.
Es wird immer schlimmer. Ich habe Arbeitskollegen, die können nicht ihre Familie ernähren, gehen 8 Stunden arbeiten und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir nach fast 30 Jahren Wende immer noch kein Gehalt bekommen wie drüben im Westen.
Ich habe so einen Hals und habe so einen Frust.
Es ist ein im Osten weit verbreiteter Frust. Das Gefühl, dem Westen immer noch nicht auf Augenhöhe begegnen zu können, Bürger zweiter Klasse zu sein, mit kümmerlichen Renten, die kaum zum Überleben reichen. An diese Gefühlslage knüpft die AfD geschickt an. Vollende die Wende, heißt es auf Wahlplakaten in Brandenburg, und friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Dietmar Woidke, SPD-Ministerpräsident und Spitzenkandidat, findet das infam. Zumal AfD-Landeschef Kalbitz aus München stammt und die harten Wendejahre, als im Osten fast die gesamte Industrie wegbrach, nur vom Hörensagen kennt.
Hier für eine Partei, die ja eher für rechtsextremistische und rechtspopulistische Inhalte steht, mit der Wende und mit der damaligen Hoffnung auf Demokratie und Freiheit in der damaligen DDR zu kokettieren, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und ich hoffe sehr, dass die Damen und Herren dann auch dafür am 1. September eine Quittung kriegen.
4 Wochen vor der Wahl sieht es danach aber nicht aus. Laut Umfragen stabilisiert sich die AfD mit etwa 20% als stärkste Kraft. Beim Wahlkampfauftakt in Cottbus bejubelt die Menge den nationalistischen Frontmann Björn Höcke. Er fordert sie auf, die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zum, Zitat, Zahltag für das politische Establishment zu machen.
Lassen wir hier die politische Sonne im Osten wieder aufgehen. Lassen wir sie dann über ganz Deutschland scheinen. Holen wir uns unser Land zurück. Vollenden wir die Wende. Es ist an der Zeit.
Auch Sachsens Landeschef Jörg Orban ist nach Brandenburg gekommen. Alle drei Ost-Landeschefs demonstrieren Einigkeit mit dem ebenfalls angereisten Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Die AfD streitet zwar, wie derzeit, über den Personenkult um Höcke, lasse sich aber nicht spalten. So die Botschaft. Die AfD startet ihren Kampf um die Macht in Cottbus, weil sie dort seit Monaten bei Demonstrationen des Vereins Zukunft Heimat gegen die Flüchtlingspolitik von Bund und Land mitmacht. Mehr noch, Spitzenkandidat Andreas Kalbitz hätte das Ringen um den ersten Listenplatz um ein Haar verloren. Auf Platz 2 landete mit nur 5 Stimmen Abstand Christoph Berndt, Vorsitzender des Vereins Zukunft Heimat. Dass an seinen Demonstrationen auch stadtbekannte Neonazis teilnehmen, sieht Berndt nicht als Problem.
Ich bin doch keine Stasi. Also ich lasse mir doch nicht die Lebensläufe der Leute zeigen, die da kommen.
Die anderen Parteien reagierten empört auf den Schulterschluss der AfD mit Zukunft Heimat. SPD, Linke, Grüne und auch die CDU haben eine Koalition mit der AfD nach der Wahl ausgeschlossen. Von der dann voraussichtlich fast doppelt so starken AfD-Fraktion im Landtag sei aber auch keine konstruktive Oppositionsarbeit zu erwarten, warnt Parteienforscher Gideon Botsch von der Universität Potsdam.
Ich denke, dass es längst um eine Zersetzung unserer Demokratie geht. Und zwar gerade im Kern ihres Handlungsbereiches. Wir schätzen diese Partei in Brandenburg, den Brandenburgischen Landesverband, als einen rechtsextremen Landesverband ein.
Doch das wird viele Brandenburger nicht davon abhalten, am 1. September ihre Stimme der AfD zu geben.
Übermorgen startet das neue Ausbildungsjahr und mein Kollege Benedikt Schulz bespricht bei Campus und Karriere, warum bestimmte Ausbildungsberufe besser angesehen sind als andere. Das gibt's gleich nach den Nachrichten. Wir von Deutschland heute verabschieden uns jetzt. Mein Name ist Ute Meier und ich sage im Namen des Sendeteams danke fürs Zuhören.